Radio Island.
Hallo und einen wunderschönen guten Abend hier live auf Radio Blau. Ich begrüße euch zur letzten Ausgabe Radio Island in diesem Jahr. Wobei wir nicht genau wissen, ob es nächstes Jahr noch weitere Ausgaben gibt, denn wir wissen auch nicht, ob es überhaupt noch ein nächstes Jahr gibt. Bekannt ist ja schließlich, dass die Welt sich langsam zu Ende dreht, der Finanzkollaps uns bevorsteht und Anarchie wie in Griechenland derzeit die ganze Erde überschwemmt. Und genau aus diesem Anlass haben wir uns gedacht, prima, spitze, das muss gefeiert werden und haben uns was ganz Besonderes für diese Sendung ausgedacht. Ein kleines Weihnachts-Weltuntergangs-Special, wenn man so sagen möchte. Dazu aber später mehr. Jetzt gibt's erstmal ein knallhartes Statement in eigener Sache.
Stumper 98 und The Templars im Coney Island. Wie einige von euch sicher mitbekommen haben, haben im November die umstrittenen Bands Stumper 98 und The Templars im Coney Island gespielt. Dem ging eine längere Auseinandersetzung zwischen dem Plenum des Coney Islands, Kritikerinnen aus seinem Umfeld und der Band Stumper 98 voraus. Umstritten ist die Band Stumper 98, weil sie in ihren Texten politische Forderungen stellt, die alles andere als emanzipatorisch, ja sogar menschenverachtend sind. So wird in ihrem Coversong Päderast zu Lynchmord an Kinderschändern aufgerufen und Qual und Pranger für diese gefordert. In einem ihrer Coversongs rezipieren sie homophobe Inhalte. Dort heißt es: Alle Bullen sind schwul, von Göttingen bis nach Liverpool. Schwul ist also offensichtlich für sie ein Schimpfwort. Als Hommage an die französische Band Evil Skins, die in ihren Liedern unter anderem dazu auffordert, Kommunisten in die Gaskammer zu schicken, übernimmt Stumper 98 die Melodie von einem Lied der Band für ihren eigenen Song. Gerechtfertigt wurde dies, wie auch die Zusammenarbeit mit rechten Bands und Labels, von Stumper 98 im Statement ans Coney Island mit Nichtwissen. Aber auch wer kein Französisch spricht, könnte bei Songs mit so sprechenden Namen wie Cyclone Army stutzig werden. Auch sprechen sich Stumper 98 in ihrem Statement gegen die Todesstrafe aus. Ihr Song solle lediglich Gefühle wie Angst, Wut, Ohnmacht und vollkommene Hilflosigkeit angesichts solcher Taten vermitteln. Knüpft den Bastard ganz schnell auf und führt den Pranger wieder ein, seien als Metaphern zu verstehen. Außerdem hat sich der Sänger der Band erst im Frühling diesen Jahres auf einem Konzert mit dem Sänger der Nazi-Band Endstufe in freundschaftlicher Pose ablichten lassen. Auch dies wurde in der Stellungnahme gerechtfertigt und mit der emotionalen Atmosphäre des Moments erklärt. Die Templars, an denen das Island gar nicht erst eine öffentliche Kritik formuliert hat, sind ebenfalls nicht ohne. So hat Phil Templar, gleichzeitig Schlagzeuger bei Stumper 98, bis vor kurzem noch einen Skinhead mit Hitlergruß auf der MySpace-Tapete seiner Mail-Order-Seite gehabt. Aktuell werden dort unter anderem 2 Screwdriver-Platten beworben. Dies hält viele jedoch nicht davon ab, ihn wegen seiner schwarzen Hautfarbe immer als vermeintlichen Beweis für die antirassistische Gesinnung der Bands hervorzukramen. Auch Stumper 98 und die Templars selbst nutzen ihr schwarzes Mitglied als Rechtfertigung. Er dient also als Feigenblatt. Dass die Zuschreibung einer bestimmten, nämlich antirassistischen Gesinnung, zu einer bestimmten Hautfarbe aber ebenso rassistisch ist, wird dabei nicht wahrgenommen. Ob diese Band sich nun selbst für unpolitisch oder antirassistisch halten oder nicht, sie verbreiten Fragmente rechter Ideologie. Die Liste der Vorwürfe ist ziemlich lang, wurde an anderer Stelle breit diskutiert und soll hier deshalb nicht weiter fortgesetzt werden. Viel fraglicher ist nämlich der Umgang des Coney Islands mit solcher Kritik. Wie es zu der Entscheidung kam, The Templars und Stumper 98 im Coney Island spielen zu lassen. Da wir aufgrund unseres Namens und unserer Themenauswahl mit dem Coney Island in Verbindung gebracht werden und Entscheidungen im Coney Island eigentlich im Konsens gefällt werden, sehen wir uns gezwungen, kurz zu erklären, wie diese Entscheidung zustande gekommen ist. Denn zwar haben wir durchaus versucht zu intervenieren, der vermeintliche Konsens kam aber ohne unser Einverständnis zustande. Bereits einige Monate vor dem Konzert wurde Kritik an den Bands von mehreren Seiten an das Plenum herangetragen. Hauptkritikpunkt war dabei das Foto mit dem Endstufensänger, woraufhin eine Stellungnahme der Band zu diesem Foto vom Plenum gefordert wurde. Andere Vorwürfe wurden für entkräftet erklärt und deshalb auch kein Statement dazu eingefordert. Mit der Erklärung von Stumper 98 zu dem Foto, dies sei in einer emotionalen Situation entstanden und man habe sonst nichts miteinander zu tun, hat sich das Plenum zufrieden gegeben. Wenige Wochen vor dem Konzert wurde erneut Kritik an das Island herangetragen, in Form eines langen und anonymen Pamphlets, dessen Argumentationsstil sich auf einem ähnlich niedrigen Niveau bewegt hat wie die Inhalte, die darin kritisiert wurden. Dies führte zu neuen Diskussionen im Plenum. Zeitweise war ein großer Teil der auf dem Plenum Anwesenden dagegen, die Bands hier spielen zu lassen. Um einen Konsens durchzusetzen, wurde diese Kritik aber teilweise ignoriert, lächerlich gemacht oder als unerwünscht bezeichnet. Die Empörung darüber führte dazu, dass viele Kritikerinnen das Plenum verlassen haben. Damit konnte ein Konsens dann erzielt werden. Zur Kulturpolitik des Coney Island. Der Fall Stumper 98 und The Templars war nicht der erste Fall seiner Art. Seit Jahren schon gibt es immer wieder Stress im Coney Island wegen umstrittenen Bands. Die Handhabung des Ladens, solchen Bands trotz problematischer Texte und Kontakte den Auftritt zu ermöglichen, gründet sich auf ihr Konzept aus den 90er Jahren. Demnach bestand Anfang der 90er eine hegemoniale Nazikultur. Mit einigen Konzerten, die sich an politisch nicht gefestigte Leute richten sollten, wollte man den Nazis jugendkulturell das Wasser abgraben. Politik sollte dabei draußen bleiben. Spaß und Anti-Nazi-Standpunkt standen im Vordergrund. Dabei wurde mit Leipziger Skinheads zusammengearbeitet, die fortan das Vertrauen des Ladens genossen. Dieses pädagogische Konzept ist bis heute größtenteils erhalten geblieben, obgleich sich die realpolitische Situation seit Anfang der 90er verändert hat. Wenn es Vorwürfe gegenüber Bands oder Einzelpersonen gibt, wird das individuell verhandelt und das Coney Island fordert Stellungnahmen der Bands zu ihren fragwürdigen Inhalten. Wenn sich die Bands aus der Sicht des Island-Plenums plausibel erklären können, dann dürfen sie auch spielen. So wurde Stumper 98 trotz ihrer menschenverachtenden Texte und ihrer Nazi-Bekanntschaft der Auftritt zugesagt. In einer entsprechenden Konzertankündigung im CI Newsflyer wird der Band sogar das Etikett antifaschistisch aufgeklebt. Statt also politische Standards von den Bands einzufordern, wird der Begriff Antifaschismus so aufgeweicht, dass er auch sein Gegenteil umfasst. Damit wird schätzungsweise genau der gegenteilige Effekt erreicht. So ist es, wie im Falle von Stumper 98 und The Templars möglich, jahrelang Fragmente rechter und menschenverachtender Ideologie zu verbreiten und eben trotzdem im Coney Island spielen zu können. Dadurch wird suggeriert, dass man sich eigentlich alles erlauben und sich auch mit Nazi-Bands und Nazis Arm in Arm fotografieren lassen kann, solange man danach sein Verhalten erklärt. Die Wirkungen, die eine solche Umgangsweise haben kann, sind fatal. Leute, die bisher der Meinung waren, dass die Texte der Band nicht tragbar sind, werden nun damit konfrontiert, dass das Coney Island sie politisch in Ordnung findet. Das Coney Island, das an anderer Stelle sehr genau prüft, ob eine Band nun tragbar ist oder nicht. Ursprünglich diente die Kulturpolitik des Ladens dazu, einer Anbindung von Skinhead-Bands und Publikum an die rechte Szene entgegenzuwirken. Wenn das schief geht, holt man sich aber dabei die Nazis selbst ins Haus, auch wenn offen erkennbare Nazis rausgeschmissen werden. Denn mit solchen Bands zieht man auch ein entsprechendes Publikum an, was bei Stumper 98 deutlich wird. Denn auch wenn die Band beim Konzert selbst das Lied nicht gespielt hat, wurde »Alle Bullen sind schwul« vom Publikum selbst angestimmt. Wenn man also so tolerant ist, solche Bands hier spielen zu lassen, ist es nicht verwunderlich, wenn sich dazu ein Publikum einfindet, das man eigentlich gar nicht hier haben möchte. Die pädagogische Wirkung solcher Konzepte ist für uns also fraglich. Am besten müssten doch eigentlich die Bands selbst auf ihre Szene einwirken können, nämlich indem sie gleich coole Texte schreiben und nicht erst in eingeforderten Statements versuchen, ihre suspekten Texte zu erklären. Natürlich kann dieser Ansatz theoretisch auch andersrum funktionieren. Nazis könnten auch abgeschreckt werden von den antifaschistisch anmutenden Statements der Band. Dabei ist für uns aber wichtig, Grenzen zu setzen. Das Coney Island liegt, anders als man von einem Zentrum von und für Linke, Jugend, Pop und Subkulturen eigentlich denken könnte, keine antifaschistischen Maßstäbe an die Bands, was im Kulturbetrieb sicher auch schwer umzusetzen ist. Bei Samba 98 sehen wir aber nicht einmal zivilisatorische Mindeststandards gewährleistet. Insofern halten wir es also für notwendig, dass das Coney Island seine Kulturpolitik insofern ändert, dass hier im Laden keine Bands mehr spielen, die mit ihren Texten diese Mindeststandards unterschreiten oder Kontakte ins rechte Milieu haben. Eigentlich sollte das eine Selbstverständlichkeit sein. Nun zu unserer Stellung zum Island. Die Kritik am Booking und der Kulturpolitik des Islands hat natürlich dazu geführt, dass wir uns als Radio Island fragen müssen, wie wir zum Island stehen und insbesondere inwiefern wir Teil dieses Projektes sein wollen. Dazu einige Vorbemerkungen. Das Radio war eine Initiative des Islands. Dennoch entscheiden wir in der Gruppe selbst über unsere Inhalte und bisher haben wir uns auch aus den Entscheidungen des Islands größtenteils rausgehalten. Natürlich hätten wir uns schon viel eher in ladeninterne Diskussionen einbringen können. Hier müssen wir uns eingestehen, dass es auch ein gewisses Desinteresse an der Kulturpolitik war, die uns davon abgehalten hat. Das war diesmal anders, weil die Kritik an den Bands direkt an uns herangetragen wurde. Wir beschäftigten uns also mit dem Auftritt der Bands und beteiligten uns auch an den Diskussionen auf dem Plenum, weil wir das Island als offenes Projekt sehen und das offene Montagsplenum als Ort begreifen, auf dem es möglich sein sollte, Kritik zu äußern. Im Zuge der Diskussion innerhalb unserer Gruppe gingen und gehen die Meinungen, wie wir zum Coney Island stehen, sehr weit auseinander. Letztlich haben wir uns aber gegen einen Rückzug aus dem Island entschieden. Die Gründe dafür sind zum einen praktischer Natur. Das Island ist ein Laden, der politischen Gruppen mit antifaschistischem Selbstverständnis einen Raum und Unterstützung bietet und als solchen nutzen wir diesen auch. Das schließt nicht ein, dass wir hinter allen kulturpolitischen Entscheidungen des Ladens stehen. Um diesen Zwiespalt zu verringern, haben wir uns dafür entschieden, den vorangegangenen Konflikt zum Anlass zu nehmen, uns nach unseren Möglichkeiten und Interessenschwerpunkten mehr im Coney Island einzubringen. Wir erhoffen uns davon, dass das Coney Island in Zukunft wieder Kulturpolitik betreibt, welche Fragmente rechter Ideologie ausschließt, statt in der politischen Beliebigkeit zu landen. Schließlich liegt uns das Island als wichtiger Treffpunkt und Veranstaltungsort in Leipzig am Herzen.
Thomas Ebermann, Publizist und Autor, Schorsch Kamerun, Die Goldenen Zitronen, Rocco Schamoni, Studio Braun und Frank Spilger, Die Sterne, lasen und besangen im Sommer 2006 den Revolutionär und Aktivisten der Pariser Kommune, Jules Vallès. Ein vergessener Dichter, Bohemien, Literat, Aktivist der Pariser Kommune, gestrenger Feind jeglicher Disziplin, Fantasieuniformträger, zum Tode verurteilter und begnadeter. Hommage an Jules Vallès. Viel Spaß beim Zuhören.
Chef?
Wer ist jetzt Regisseur bei uns heute eigentlich? Der Chef, oder?
Eigentlich links.
Ja, das will ich doch wohl meinen.
Frage an die Regie, sollen wir anfangen?
Ich weiß nicht. Stage. Kann ich mal kurz die Frage an die Technik zurückgeben?
Technik, also ready?
Ja, ready. Fangen wir an.
Ja, Jules Vallès. Jules Vallès ist eigentlich in Frankreich bekannt. Ihr kennt ihn natürlich auch als der erste Bohème-Literat der Weltliteratur. Nicht, dass niemand vor ihm über arme oder verkrachte Künstler geschrieben hätte. Da waren zu seiner Zeit ein paar andere Leute berühmter, zum Beispiel sein großer Widersacher Murger. Murger ist der Librettist von La Bohème und vertrat so einen Standpunkt, dass man in der Zeit, wo man Student ist, erstens arm, zweitens fröhlich und drittens sexuell experimentierfreudig sein sollte, um dann anschließend ins bürgerliche Leben und den Erfolg überzugleiten. Dieser Meinung war Jules Vallès nicht und er war nicht der Meinung, dass das Beschreiben, das literarische Beschreiben von Gestrauchelten oder von Leuten, die nicht mitmachen können oder nicht mitmachen wollen, irgendwie sozialromantisch verkitscht sein dürfe, also sozusagen der falschen Idee huldigen dürfe, dass es vereinbar sei, furchtbar fröhlich und furchtbar arm zu sein. Geboren ist er 1832. Wie ihr alle wisst, war da Karl der Zehnte gerade 2 Jahre abgesiegt und Louis Philippe 2 Jahre an der Macht. Als er geboren wird, befindet sich also Frankreich in der Zeit der allertiefsten Restauration. Der Enthusiasmus und die Idealisierung der französischen Revolution sind vorbei. 1848, Jules Vallès ist da 16, gibt es in Frankreich die bürgerliche Revolution, was auch dazu führt, dass Louis Philippe weg ist und der spätere Napoleon der Dritte ein Eid auf eine demokratische Verfassung schwört. Diesen Eid hat er nicht sehr ernst genommen, sondern 3 Jahre später, also 1851, per Staatsstreich die Demokratie abgeschafft. Bis 1951 ist Jules Vallès, 1851 hat Jules Vallès das Gymnasium abgebrochen, war von zu Hause abgehauen, hatte sich als Jobber durchgeschlagen und war politisch erschüttert, wie wenig Gegenwehr es gegen den Staatsstreich gab. Die bis 1971 anhaltende Diktatur Napoleons des Dritten war nämlich eine ziemlich besondere. Man muss das so krass sagen, er war vielleicht der beliebteste Diktator der Weltgeschichte nach Hitler. Er veranstaltete oft Volksbefragungen. Bei diesen Volksbefragungen bekamen meist die Sozialisten sowas wie 15%, die bürgerlichen Demokraten 20% und der Diktator 65%. In dieser Zeit scheitert Jules Vallès in allen Berufen. Einerseits fliegt er immer raus, weil er zu links ist, andererseits, weil er einfach keine Berufstätigkeit aushält. Das ist die Zeit, wo man ihn mit Fug und Recht Bohème oder Bohemien nennen darf. Er ist Stadtstreicher, Literat und sowas. Manchmal auch Standesbeamter, aber da haut er dann nach einem halben Jahr wieder ab. So um 1865 wird er nach und nach ein bekannter politischer Journalist. Im Figaro werden seine Les Refractaires, aus dem wir nachher ein kleines Stück auch lesen, veröffentlicht. Später gründet er insgesamt 7 Zeitungen. Alle 7 werden spätestens nach einem halben Jahr verboten. Für 4 der 7 Zeitungen, die er gegründet hat, geht er in Knast. Dies nennt er den Ort, an dem man die interessantesten Leute überhaupt treffen kann. 1870, Krieg zwischen Napoleon und den Vorläufer Deutschlands, das dann ja Deutschland wird. Napoleon verliert dann ein paar wichtige Schlachten und damit auch das Ansehen bei allen Patrioten. Wird also abgesetzt, Demokratie kommt wieder in Mode, aber diese Demokratie wird von links, von der sozialen Revolution oder der proletarischen Revolution bedrängt. 2 Monate nach Installation dieser Demokratie gibt es einen linksradikalen Putsch. In dieser Zeit ist Jules Vallès der Herausgeber der wahrscheinlich einflussreichsten linksradikalen Zeitschrift zur Zeit der Pariser Kommune. Das Cri du Peuple heißt das Blatt und ist wunderbar. Das mündet also in dieser Pariser Kommune und Jules Vallès, der kommt sogar in den höchsten militärischen Rat dieser Kommune, wird Mitglied der provisorischen Regierung, passt aber überhaupt nicht in das Bild vom Revolutionsführer, wie ihr nachher hören und sehen wird. Zum Ende der Kommune, ich glaube 30.000, 40.000 Tote bedeuten das Ende der Kommune, wird auch er zum Tode verurteilt, was aber nicht ganz so schlimm ist, weil ihm die Flucht gelingt. Durch eine Generalamnestie im Jahre 1879 darf er nach Paris zurück, gründet nochmal 3 Zeitungen, die verboten werden und stirbt 1875. Ja, dieses Programm ist entstanden, nachdem wir zu viert in Workshops das gesamte Werk Jules Vallès studiert haben. Dann haben sich Frank Schorsch und Rocco zurückgezogen und komponiert und getextet, was zu diesem anarchistischen Literaten passen könnte. Und Das kriegt ihr nun heute hier geboten. Das sage ich deswegen, um den Eintrittspreis zu rechtfertigen.
Ja, da ist es. Kannst ein bisschen lauter machen. Das muss burn. Könnt mitpfeifen, Friesen. Komplizierter. Und jetzt alle. Aber all together now. Ja, das knallt. Danke.
Und ich gehe nicht zur Wahl, auch zur Arbeit gehe ich nicht. Lieber gehe ich kaputt.
Noch lauter.
Und für die Unabhängigkeit nehmt die Mode und die Kunst, schmeißt sie beide auf den Schutt. Ich möchte anders sein, das will ich sein, Ladies.
Er will ein freies Wesen sein.
Danke, cool gemacht. Und nochmal.
Anders sein, anders als die meisten anderen sein, Ladies.
Echt drauf.
Die Gesellschaft ist ein Hai. Wer nicht spurt, den frisst sie auf. Zum Glück lebe ich an Land. Casino ist der Platz, wo ich all mein Geld verliere, denn mir fehlt es an Verstand dafür. Anders sein, das will ich sein, Ladies.
Er will ein freies Wesen sein.
Coole Falsettstimme. Ich sage
Anders sein, anders als die meisten anderen sein, Boys.
Ihr sagt ja und er sagt nein.
Jetzt kommt ein Solo-Teil, den ich tanze. Solo-Teil geht ewig, ich hab keinen Bock mehr. Wir singen die Refrain so. Anders sein, das will ich sein. Ich will ein freies Wesen sein.
Ja, Wahnsinn.
Tommy, Respekt.
Sauber abgeliefert. Ja, also über die Form könnt ihr übrigens auch jederzeit selbst bestimmen, wenn es irgendwie nicht mehr so, wenn euch das jetzt irgendwie zu offen gestaltet ist oder einfach zu ruhig oder so, müsst ihr einfach ein bisschen an den Regisseur irgendwelche kleine Befehle ausgeben und wir haben dann jederzeit die Möglichkeit hier Einfluss zu nehmen. Man kann also das Licht hell oder dunkler zum Beispiel machen hier auf der Bühne. Also solche Sachen sind jederzeit technisch möglich jetzt.
Ja, wir können man ja auch kann auch bestimmte Leute entfernen von der Bühne.
Ja. Entschuldigung, Regi. Ja, wir haben dieses Buch hier vor uns, dieses Buch werden wir heute Abend komplett mit euch durcharbeiten. Dieses Manuskript, das ist Jacques Vintran in den mehreren Abschnitten, wie Thomas schon angekündigt hat. Und also, wir haben dieses Buch, ich habe es tatsächlich auch gelesen, und da bin ich ganz ehrlich, eines der wenigen Bücher ist, was ich wirklich komplett so geschafft habe. Und es zählt ernsthaft zu meinen Lieblingsbüchern. Das ist tatsächlich so und ich möchte nur ganz kurz hier, bevor wir hier weitermachen, wenn es der Regisseur noch erlaubt, kurz noch dieses kleine was sagt man so, Vorwort, also so ein kleines
Entree.
Entree. Das Entree.
Wir üben auch ein bisschen Französisch heute Abend.
Das Entree möchte ich noch ganz kurz, das muss man einfach davor setzen, wenn man diesen doch, also jedenfalls gerade für mich, diesen Wälzer hier vor sich hat, da hat sich hier die Angst bei mir sofort gelockert. Hier steht, all denen, die in der Schule vor Langeweile umgekommen oder die man in der Familie zum Weinen brachte, die während ihrer Kindheit von ihren Lehrern tyrannisiert oder von ihren Eltern verprügelt wurden, widme ich dieses Buch. Das hat mich derartig überzeugt, dass ich jetzt hier mitmachen durfte. Genau, Frankie.
Ja, genau. Mich kann ja keiner rausschmeißen. Ich kann auch bestimmen, wer wann was sagt, ne? Oder? Weiß nicht, deswegen fange ich jetzt an.
Schön, dass du nachfragst, Chef.
mach irgendwas.
Ich mache irgendwas, okay. Ich lese den ersten Text, der aus diesem Buch stammt, das vor allen Dingen erzählt von seinem Leben und nicht so, das ist kein, finde ich, kein literarisches Engagement, sondern so viel Entsetzen und Beobachten der Welt und ganz unmittelbares Erzählen. Ich fange mal an. Wir stammen vom Lande. Das soll übrigens das Land auch sein auf dem Foto oder eine typische Kleinstadt. Mein Vater ist der Sohn eines Bauern, welcher in seinem Stolz verlangte, sein Sohn soll studieren und Priester werden. Der Junge lernte bei einem Priesterorden Latein und wurde dann aufs Seminar geschickt. Mein Vater, mein zukünftiger Vater, ist nicht dabei geblieben. Er wollte studieren auf akademische Ehre. Daher mietete er in einer finsteren Gasse ein Zimmerchen. Am Tage verdiente er sich die Studiengelder mit Nachhilfestunden für 6 Zufuhrstunde. Abends saß er daheim und liebelte mit der Haustochter, einem Bauernmädchen, meiner zukünftigen Mutter, welches dazumal bei ihrer kranken Tante Pflegerin war. Mit dem Onkel Hochwürden gab es Streit. Der Kirche wurde Ade gesagt. Papa liebte, Mama verstand zu sparen, die beiden heirateten. Ich bin das erste Kind dieser gesegneten Vereinigung. Ich kam in einem alten Holzbett zur Welt, worin sich die Bauernwanzen mit Seminarsflöhen paarten. Mein Vater ist kein Knecht, sondern Studienhelfer. Mit Fieberschauern, die einem durch das Lebensmark rinnen, muss er seine schwarze Kaschmirhose schonen, deren Podex bereits 10 Fissen Stopfwolle verschlungen, 20 Stopfnadeln getötet hat und die trotz allem brüchig, siebig und windelweich bleibt. Er kann sich kaum bücken. Morgen wird er sich kaum zum Gruße verneigen. Wenn er jedoch diesen oder jeden nicht grüßt, er muss nämlich vor Hans und Franz den Hut vom Kopf ziehen, vor dem Schulinspektor, vor dem Studiendirektor und so weiter und so weiter. Wenn er nicht grüßt und seine tiefe Referenz macht, worüber sich sein Hosenpodex natürlich gar nicht freut, so wird er zum Herrn Inspektor gerufen. Und dann heißt es, sich entschuldigen. Freilich nicht wie ein Knecht, oh nein, sondern wie ein Professor. Er wird um die Gewährung von Verzeihung bitten müssen. Man zahlt ihm ja ein Gehalt, dem Papa. Meine Mutter nennt das die Bezüge. Darum wird man ihn bei der geringsten Gelegenheit irgendwohin strafversetzen, auf dass er seine Hose besser stopfen lasse. Man versetzt ihn mitsamt seiner Frau, welche einen solchen Horror vor dem Bauerngesindel hat, und mitsamt seinen Sohn, der diese Bauern noch liebt. Einmal habe ich mich mit dem kleinen Wilter geprügelt. Das ist der Sohn des Ordinarius der Sechster. Himmel, Herrgott nochmal, ist das eine Angelegenheit geworden. Mein Papa und meine Mama wurden vorgeladen. Die Frau des Herrn Inspektors mischte sich in die Verhandlungen, denn es galt Madame Wilter zu beruhigen, welche unter Schreikrämpfen zeterte. So weit sind wir also schon gekommen, dass die Kinder der Studienhelfer die Kinder eines Ordinarius ermorden dürfen. Der kleine Wilter hatte mir Tinte über die Hosen gegossen und Pech in den Nackenausschnitt gesteckt. Ich habe ihn zwar nicht umgebracht, aber ihm einen kräftigen Haken geschlagen. Während er stürzte, schlug er sich eine Beule. Besagte Beule wurde dem Herrn Inspektor vorgeführt. Demzufolge muss der Herr Inspektor die Disziplin aufrechterhalten und die hierarchische Ordnung sichern. Demzufolge wurde ich vorgeladen. Ich musste Monsieur Wilter um Verzeihung bitten. Ich musste Madame Wilter um Verzeihung bitten. Dann musste ich den kleinen Wilter umarmen und küssen. Schließlich wurde ich nach Hause geschickt, wo ich den üblichen Hintern voll als Zulage bekam. Meine Mutter ist eine Heilige, die nicht lacht, die keine Blumen liebt, die ihren Rang halten muss und ihr Glück, ihren Jacques, hütet. Während meiner ganzen Kindheit höre ich Mama predigen, man dürfe Armen nichts geben. Überließe man so einem Lumpenkerl ein Stück Geld, er versöffe es nur. Besser wäre es, das Geld in den Fluss zu werfen, dann käme es wenigstens nicht in den Sündenpfuhl der Kneipe. Meine Mutter, sie hatte Courage. Mit entschlossener Selbstdisziplin erstickte sie ihre Schwächen. Sie brachte jede menschliche Rührung zum Opfer und drehte jeglicher Sentimentalität den Hals um. Anstatt mich zu küssen, kniff sie mich. Das sollte ihr etwa nicht wehgetan haben? Es brachen ihr sogar die Fingernägel dabei ab. Sie prügelte mich zu meinem Besten, das war's. Ihre Hand zauderte mehr als einmal. Dann strafte sie mit dem Fuß. Mehr als einmal schreckte sie vor dem Gedanken, mit ihrem eigenen, lebenden Fleisch das meine zu verletzen. Dann strafte sie mit einem Knüppel, einem Besenstiel oder sonst was. Ein jedes Ding war willkommen, um sie vor direkter Berührung mit der Haut ihres Kindes, ihres angebeteten Kindes zu bewahren. Ich verstand durchaus den tiefen Sinn der Handlungsweise von Mama. Vor Gott beschuldigte ich mich des Ungehorsams und betete zu meiner Entlastung 2-3 Vaterunser. Leider, leider hatte ich zu wenig Zeit, so dass die Mea Culpa in der Luft hängen blieben.
Yeah, fett, fetter Sound. Du musst auch mal aus deinen Mauern raus, das tut dir gut. Lass dir nicht alles sagen, geh mal segeln, lüfte deine Seele aus. Leg die Brille weg, hör auf dich zu beklagen. Du fühlst dich ferngelenkt von dem System, das für dich denkt. Du nimmst das nicht mehr hin, du sagst irgendwas, du sagst, ich weiß, wer ich bin.
Wehre dich gegen den Staat.
Hör auf meinen Rat und sei gegen den Staat. Nimm die Kollegen und fahr zusammen raus auf Kaffeefahrt. Lernt man sich auch mal kennen, mach was Verrücktes und gib eine Runde aus. Nackt baden gehen. Wette rennen, du fühlst dich eingeengt von dem System, das für dich denkt, und du sprengst die Fesseln auf und du nimmst dir frei für deine Hobbys und die Familie alle. Hauptbahnhof.
Ja.
Sie leben frei und ihnen kommt keiner doof.
Nein.
Traurig fährst du im Benz an ihnen vorbei.
Ja.
Du werdest alles geben, wärst du nur einmal so frei. Solo-Strecke. Solo.
Solo.
Das ist Solo. Ja, weiter mit dem Solo. Von dem System, das für dich denkt.
Wehre dich gegen den Staat.
Hör auf meinen Rat und sei gegen den Staat.
Wehre dich gegen den Staat.
Wahnsinn! Geil!
Vielen Dank!
Ein echter Angriff!
Ja, so war es auch gedacht.
Wahnsinn. Ja, ist schon aufrüttelnd, ne?
Ich habe in dem Text alles genannt, was mir einfiel, um echt mal was zu machen.
Ja. Da möchte man nicht Staat sein.
Das schwöre ich dir.
Jetzt hier und heute möchte man nicht Staat sein, glaube ich.
Habt ihr hier in der Gegend hier ein Freibad? Weil da würde ich mal einfach mal hingehen. Dann sehen die da oben schon, was sie davon haben.
Ich glaube, ich und die Leute hier auch haben richtig Bock, was zu machen jetzt.
Ja, es geht darum, da mal die Steine in Bewegung zu setzen, die Stones, die sollen rollen, dass alle was tun.
Also, hey, was ich spüre, nach so einem Song hat man keinen Bock mehr auf Theorie, man will Praxis, verstehst du?
Und das war auf den Punkt, und das war eine 10, mein Lieber. Auf die Autos von deinem Alten.
Wir haben jetzt einen Text, den wir uns aufteilen wollen. Da geht es auch um Nahrungsaufnahme und wie man das empfinden kann in jungen Jahren. Ich habe eine kleine Anekdote.
Nee, sag ruhig.
Zwischen. Und zwar, ich komme aus einer Familie, wo es nicht so gut lief, sag ich mal. Da war mein Vater war so klassischer an so ein Mittelstandsunternehmer und ich bin da aber nicht richtig reingewachsen. Das hat alles
welcher,
einfach nicht.
Welcher
so
Beruf ganz kurz einfach mal reinfragen?
Das ist eine Autofirma, also eine Kfz-Geschichte. Wir hatten, wir hatten erst Peugeot, Citroën war ganz geil, dann gab's, also es war jedenfalls eine Autofirma, aber auch LKW, wo man auch mal richtig anpacken. Egal. Jedenfalls mein Vater war so ein Typ. Chef in der Firma und Chef zu Hause auch, so muss man sich das vorstellen. Und es gab also schon, es hatte schon so eine Atmosphäre von, ja, wirklich Angst. Und dazu, weil wir gleich zu diesem Thema hier kommen mit der Nahrungsaufnahme, ich hatte da so eine Geschichte, die ich eigentlich immer sehr gerne mochte, das sind so Dosen gewesen, so Fischdosen in so Tomatensoße, das gab es schon. Ich bin ja eher so ein Typ 60er Jahre mäßig geboren, 70er Jahre habe ich dann Fischdosen gerne gegessen. Und da kannte man die zumindest in Westdeutschland. Ich weiß ja nicht, naja.
Du redest nicht um Kopf und Kragen, mein Lieber.
Da gab es schon, damals gab es in den 70ern in Westdeutschland, die hier jetzt so lecker auch, diese Dosen. Jedenfalls, das waren so Herings, also was ich wirklich sehr gerne mochte, war Heringsfilet in Tomatensauce. Das gab es in Tomatensauce und es gab es aber auch in so einer gelblichen Senfsauce. Gibt es wahrscheinlich immer noch, keine Ahnung. Und ich habe aber immer, nee, bitte nur Tomatensauce und das lief auch soweit ganz gut. Bis zum Zeitpunkt, wo man dann irgendwann das einfach nicht mehr so richtig mochte. Also weil, einfach überfressen oder wie sagt man. Also ich konnte das Zeugs nicht mehr sehen. Das hat aber irgendwie keinen weiter interessiert, weil man hat ja so behauptet, man würde mir was Gutes damit tun und es würde einfach andauernd dieses Schwarzbrot mit dieser roten Soße, das schwamm dann alles so und da war diese Heringsgeschichte drauf und ich habe dann, bitte, ich mag's nicht mehr, aber es ging nun mal weiter. Du hast immer gesagt und deswegen bringen wir dir das extra und Fadi hat schon wieder, jedenfalls bekam ich ohne Ende diesen Schrott, diese rote Suppe mit diesem Fisch und dann irgendwann die Idee gehabt, was nicht so klug war. Man kann ja dann auch versuchen, das rauszutragen und verstecken und wegschmeißen. Ich hatte aber irgendwie einfach so, weil Mama dann irgendwann mal raus und dann ganz schnell so hinter die Bücher tun, das Zeugs. Also irgendwie, ja, bin schon fertig, schmeckt mir wieder. Und das war dann hinter den Büchern und dann aber auch nicht so richtig weitergedacht und das einfach da liegen lassen. Und das ging dann so irgendwie nach, das hat sich so angereichert, Tage, wirklich Wochen lag dieses Zeugs da. Und das trocknet aber nicht irgendwie so ein, und sondern das fängt ernsthaft an zu leben. Und ja, es gab dementsprechend dann, da kommt später noch so ein Text, wo es darum geht, ich könnte mit der Hand durchs Gesicht fahren. Also die Richtung ist dann angewandt worden. Also das war wirklich, dass das Buch, ich weiß noch wie, kennt ihr vielleicht, es gibt diese Bertelmanns Clubbücher, meine Mutter war in diesem Bertelmanns Club, wo immer diese Bücher nach Hause kamen regelmäßig. Und da gab es, das hieß, also einmal gab es natürlich diese Simmel-Geschichten und dann gab es dieses, Angelique hieß es, glaube ich. Kannst du dich daran erinnern?
Ich kenne es nicht, ich war da nicht direkt in dem Club drin.
Oh, das hatte meine Mutter auch, ja.
Ja? Ja, das ja. Waren auf jeden Fall, das war in so pinken, sehr Simmel, schrillen stimmt. Farben, so Angelique-Folgen. Das war, glaube ich, so eine Dame, die, weiß ich auch nicht, irgendwie so nicht so höfisch, aber so gesellschaftlich. Wir haben so ganz viele schrille Angelique-Dinger. Ja, ja. Und man sah dann schon von der Seite, wie an einen Angelique schon so ein brauner Rand so, weil der Fisch sich von hinten so Angelique so langsam einverleibt. So muss man sich das vorstellen. Es gab jedenfalls dementsprechend Ärger. Ich habe dann tierisch auf die Schnauze gekommen und bin deswegen Zündelkind und später erfolgreicher Punkrocker geworden. Wir versuchen mal hier die
Geschichte. Ich finde, du hast die Geschichte jetzt ein bisschen sehr ausgeschmückt, aber...
Also nächstes Mal nicht so. Bisschen zurücknehmen, Entschuldigung.
Also dass jetzt deine ganze Karriere darauf fußt, habe ich noch nie gehört vorher.
Wollen wir darüber reden? Ernsthaft? Nee, ich meine, es stimmt natürlich.
Also, letztlich ja.
Ja, ist ja klar. Ich auch, logisch. Also 100%. Ja.
Hast du noch mehr so Dönches?
Das ist kein Dönches.
Komm, wir müssen jetzt mal weiter.
Ja, pass auf, hier steht Schorsch. Die Zwiebel, also aus dem Buch. Die Zwiebel gehört zu den Gewächsen, die ich verabscheue. Jeden Dienstag und jeden Freitag essen wir Gehacktes mit Zwiebeln. 5 Jahre lang aß ich das Gehackte nie, ohne mich zu übergeben. Bereits der Geruch der Zwiebel dreht mir den Magen um. Man muss sich zwingen, schrie meine Mutter. Und dies Erbrechen tust du ja extra, so fügte sie hinzu, wie bei jeder Gelegenheit. Und das war ihr großes Wort. Du tust es extra. Glücklicherweise war sie mutig und führte ihren Kampf gegen meine Abneigung unnachsichtlich, bis ich am Ende von 5 Jahren, als ich in die Tertia kam, Gehacktes mit Zwiebeln essen konnte. Damit hatte sie mir bewiesen, dass man sich zu allem zwingen kann und dass der Wille ein großer Lehrer ist. Seitdem ich Gehacktes mit Zwiebeln ohne Schwierigkeiten essen konnte, machte sie dieses Gericht nicht mehr. Wozu? Es kostet genauso viel wie jedes andere Gericht, außerdem stank es. Es handelt sich lediglich darum, dass Mamas Methode zum Sieg gelangte. Später im Leben, wenn sich mir eine Schwierigkeit entgegenstellte, so pflegte sie zu sagen, Jacques, denk an das Gehackte mit Zwiebeln. 5 Jahre lang hast du es ausgebrochen, am Ende der 5 Jahre hast du es bei dir behalten. Denk daran, Jacques. Ich habe nur zu oft daran gedacht. Schon das Blatt so weggeworfen, war aber noch gar nicht zu Ende der Text. Man merkt, es ist ein bisschen ungeübt. Das ist echt super so. Ach, scheiße. Mit Porre ging es mir umgekehrt. Den mochte ich gern. Das war wohl schließlich nicht meine Schuld. Genau wie ich die Zwiebel verabscheute, so mochte ich Porre gern. Aber Porre, wenn ich zufällig einen im Mund hatte, Porre wurde mir aus dem Mund noch wie wieder weggerissen.
Warum darf ich denn keinen Porre essen?
So sehr, sehr theatral jetzt.
Hätte ich so gesagt.
Weil du Porre gerne magst. Antwortete die Dame mit dem gesunden Menschenverstand, welche nicht wollte, dass ihr Sohn seine Leidenschaften erlege. Das ist alles wieder... Jacques, du sagst, dass deine Mutter dich zwingt, etwas nicht zu essen, was du gern magst. Du lügst. Du isst Hammelkeule gern, Jacques. Hat deine Mutter dir etwa Hammelkeule vorenthalten? Deine Mutter wird am Sonntag eine Hammelkeule braten. Du wirst deinen Teil davon abbekommen. Am Montag wird Mama die Keule kalt essen. Sie hat dir deinen Teil etwa entzogen. Am Dienstag wird die Hammelkeule mit Zwiebeln erscheinen. Denn Dienstag ist der Tag der heiligen Cibulla.
Ist das Zwiebel auch? Die Schutzpatronin der Zwiebel. Cibulla.
So. Also Hanna Cibulla. Oder?
Oh, der war nicht auf die Hand. Ja, das ist Kabarett.
Entschuldigung. Das war wirklich nicht gut. Pardon.
Entschuldigung. Nochmal.
Pardon. Entschuldigung. Das war echt, oh Mann. Oh. Ich lese schon so im Webblog. Und dann, Hanna, dann kam der Witz mit, am Dienstag wirst du gar 2 Portionen statt einer bekommen. Und Mittwoch, Jacques, wer sage mir, wer ist, der sich am Mittwoch für seinen Herzenssohn opfert? Am Donnerstag, sag mir, wer lässt am Donnerstag den ganzen Rest der Hammelkeule seinem eingeborenen Kinde? Wer, sprich. Es ist deine Mama, Jacques, deine Mutter, wie der weiße Pelikan. Dir allein wird die Ehre, Jacques, die Go zu Ende zu bringen. Da, Jacques, amüsier dich mit den Fleischresten am Knochen. Knabbere ihn sauber, den Knochen. Ich hab nichts dagegen. Hörst du, es ist deine Mutter, die dir zuruft. Du mögest aus dem Vollen schöpfen. Du mögest dich gehörig satt essen. Sie will deinen Appetit nicht im geringsten beschränken. Nimm noch ein Stückchen, sagt Jacques. Da ist noch was da. Oder genierst du dich etwa? Selbst der Herrgott ruhte am 7. Tage. Ich esse Gigo seit 8 Tagen. In meinem Magen bläht ein Hammel. Gnade, Erbarmung. Nein, nein, kein Erbarmung und Mitleid. Du magst die Hammelkeule, also wirst du sie auch verzehren. Hast du nicht gesagt, dass du so gern Hammelkeule isst?
Ja, am Montag schon, da habe ich das, ja.
Und am Samstag bist du plötzlich dagegen? Man ließ nichts ungeschehen, um das eintönige Leichenbegängnis dieses Wollträgers von mir zu mass... Oh Gott, das ist eigentlich gar nicht so schwer. Mach nochmal, du nochmal, Frank.
Achso, ja, am Montag mochte ich den
Hummels. Und am Samstag bist du plötzlich dagegen. Man ließ nichts ungeschehen, um das eintönige Leichenbegängnis dieses Wollträgers von mir zu maskieren. Schließlich bin ich selbst scharf geworden. Ich bähte, ich trampelte, wenn man den Hammelhetzruf Pru-Pru ausstieß.
Pru-Pru?
Okay. Schätze
mal. Gut, Respekt okay. Vor eurer schauspielerischen Leistung. Das war wirklich
ein gutes Spiel. Vielen Dank.
In diesem Sinn stellt man sich nicht so an und überlässt das Denken den Profis und das Handeln sowieso. Und am besten lässt man alles so, wie es ist. In diesem Sinn begräbt man seinen Stolz. In diesem Sinn strengt man sich an. In diesem Sinn zu arbeiten, zu überlegen, wie man noch mehr raffen kann. Wir können nichts, wir sind nichts, wir wollen nichts und wir werden nichts in diesem Sinn. In diesem Sinn. In diesem Sinn kennt man seine Rechte und schlägt am besten zuerst zu. Wenn man die Wahl hat, vielleicht ist mal jemand von euch abgestürzt. Ich weiß nicht, ob ihr jemals oben auf dem Grat wart. Jedenfalls, wenn man einmal unten ist, kommt man nicht so leicht wieder hoch. Das muss man erstmal begreifen, aber spüren tut es jeder Idiot. Wir können nichts, wir sind nichts, wir wollen nichts und wir werden nichts in diesem Sinn. In diesem Sinn. Nichts im Sinn mit diesem Ding. Wir haben 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 nichts im Sinn mit diesem Ding und wir können nichts, wir sind nichts, wir wollen nichts, wir werden nichts in diesem Sinn.
Vielen Dank. Schöne Pause, kurze Pause, bis gleich.
Ja, ihr seid immer noch bei Radio Island live auf Radio Blau und das war gerade eben unser Radio Island Weltuntergangs-Weihnachtsspecial. Hommage an Jules Vallès, Thomas Ebermann, Schorsch Cameron, Rocco Schamoni und Frank Spilker lasen aus Werken eines Abtrünnigen. Das komplette Programm der vier Hamburger Kiezgrößen, Hommage an Jules Vallès, könnt ihr euch demnächst auch auf unserer Homepage public-ip.org anhören. Das soll es erstmal für dieses Jahr mit Radio Island gewesen sein. Ich wünsche euch jetzt nur noch eine wunderschöne Apokalypse.
Und jetzt tschüss, versuchen wir, gut. Ja, vielen Dank.
Euer Danke, Radio Island.
Ich möchte jetzt noch ein Lied singen und zwar ist es ein Lied über eine sehr unangenehme Umgebung, in der ich als junger Mensch mich aufgehalten habe, was aber auch wiederum nicht gut funktionierte. Das war in die Stadt Kiel. Rocco kommt aus der Gegend Und in Kiel,
also ich bin da geboren.
Kiel. Genau, also man kann ungefähr so, die Stadtkarte von Kiel sieht aus wie das Gesicht von diesem Typen. Es ist also ein rohes Gebiet, eine Kraterlandschaft von Hass und Ablehnung. Und in dieser Stadt hat man versucht, eben damals mit so bunten Haaren und kaputten Klamotten, weil man ja der Meinung war, das hat auch ganz gut funktioniert. Jedenfalls ist man da hingegangen und Kiel war wirklich das ungünstigste Gelände.
Für Punks zumindest.
Ja.
Du kannst dich daran erinnern, dass die haben echt originalen Fahnenmast an einem Fahnenmast einen Punk aufgehängt.
Am Karstadt.
Also hochgezogen. Also hochgezogen, der ist einfach gestorben. Und wir mussten in diese Stadt rein, weil wir wohnten in der Gegend dieser Stadt und mussten durch diese Stadt durch, wenn wir nach Hamburg wollten. Es führte keinen Weg an Kiel vorbei. Und das war höllisch. Die Schweine!
Echt? Das ist so ein bisschen so, wie man jetzt gerade so lanciert, dass da in Berlin an dieser einen Schule das irgendwie nicht mehr gut laufen würde. In Neukölln. Man kapiert nicht, dass es ein Beginn oder endgültige Durchsetzung einer Klassengesellschaft ist wiederum, aber egal. Auf jeden Fall, das Lied heißt Die Menschen aus Kiel und ist eigentlich so ein sehr brutal vorgetragenes Stück und auch dazu ist wieder eine punkige Geste nötig. Und zwar werde ich dieses Stück aus meiner reinen Verachtung gegenüber dem Kapitalismus mit einem 5-Euro-Schein spielen, damit der kaputt geht beim Spielen. Also weil ich spiele dazu harte Rockgitarre. Moment.
Welche Nummer?
3 oder so.
Wer Kiel nicht kennt, kann einfach Oh Schatz denken.
Wer Kiel nicht kennt, kann Oschatz denken.
An Oschatz.
Oschatz.
Welche Nummer?
Oschatz, wo ist das denn?
Bitte.
Bei Dresden ist es nicht so
geil. Im lieblichen Umland.
Bitte sag noch mal, welches große deutsche Volkslied aus Oschatz kommt.
Weiß ich nicht.
Wieso, das ist doch Backe, Backe, Kuchen, oder nicht?
Hoppe, Hoppe, Reiter.
Ach genau, ja.
Ich habe mich entschieden, das Ganze mit einem 20-Euro-Schein zu spielen. Der Sport und der Hass wird immer größer.
Hört.
Auf Gesellschaft und Kapital wird mein Hass immer größer. So. Und zwar wirklich, oh Schatz, ne? Oh, wie spricht man es aus?
Nee, mach mal Kiel.
Oder gibt es hier in der Gegend, also ich meine, ich war letzte Woche mal in Wurzen, aber ist alles ganz gut hergestellt eigentlich. Und dann war ich noch in Grimma, da kann man sagen, da sind ja jetzt diese Flutgelder angekommen. Und das ist so Aufschlag, alles gemeinsam renoviert und da kann man eigentlich auch nicht meckern. Also das passt wiederum nicht. Gut, der Hass und die Verachtung am Marktplatz, der gerade renoviert wird, ist ähnlich. Ich versuche es trotzdem mit, oh Schatz, ne?
Nee, nimm Kiel.
Nimm Kiel.
Kiel, warum?
Kiel ist noch härter. Kiel ist das Schlimmste. Wirklich. Ich meine.
Ja, in deiner Erinnerung, aber.
Alle Erinnerungen der Menschheit. Was soll an Kiel rankommen?
Der Punk war tot.
Aber Hauptsache, die Gitarre ist brutal und hart gespielt.
Ist laut, ne?
Die ist sehr, sehr laut und es soll auch genauso sein, Sportsfreund.
Sag mir bitte eine Nummer.
Nummer 2 oder so. Mir ist scheißegal. Ruhe bitte, ihr Schweine. Mach das lauter, du Affe. Nein, Entschuldigung, ist so Kollegensprache.
Geile Gitarre.
Wir warten. Mach nochmal von vorne, scheißegal. Meinen Einsatz verpasst, ihr Idioten.
Ich wusste es, du Idiot.
Kann ihr Vollidiot nicht ein bisschen leiser sein? Man schnallt ja gar nichts hier auf der Bühne. Mach mal lauter das Playback, bitte. Nochmal.
Bescheuerten Solo. Ich wusste es gar nicht.
Ich sehe gleich Pause.
Voll kuddelmäßig.
Aber willst du nicht erst das Solo spielen und dann das Stück?
Das ist echt geil kuddelmäßig, das Gefühl. Mama und Mama, fahr mal ab, das Ding. Lauter.
Wozu denn noch?
Mama. Ich bin echt richtig so aggressiv schon geworden und irgendwie. Schnauze.
Vorsicht, der Einsatz.
Sie warten in kleinen Kästen. Ernähren sich von Resten, die abfallen von der Bourgeoisie. Sie tragen keine Namen, dafür Bilder auf ihren Armen verwechseln
das kann man sie so nie.
Die Menschen aus Kiel, aus Kiel, das sind die Menschen aus Kiel, aus Kiel.
Frauen und Männer, Start und Ziel, ein Schritt für die Menschheit. Sie sind 10 für Kiel. Ich sage, sie sind hier geboren und sie sind hier geblieben. Sie fahren
nicht weit weg. Das sind die Menschen aus Kiel, aus Kiel. Das sind die Menschen aus Kiel, aus Kiel. Das sind die Menschen aus Kiel, Menschen aus Kiel. Das sind die Menschen aus Kiel, aus Kiel. Aus
Kiel.
Aus
warum
Kiel.
Wir hier so sind,
das sind die Menschen
du
aus
verlierst
Kiel.
Dabei
aus
ein
Kiel.
Stück von deinem Gesicht, mein
das
Kind,
aus
warum
Kiel.
Niemals,
aus
warum
Kiel.
Wir hier so sind,
das sind die Menschen
du
aus
verlierst
Kiel.
Dabei
aus
ein
Kiel.
Stück von deinem Gesicht.
Aus Kiel. Aus Kiel. Das sind die Menschen aus Kiel.
Aus Kiel.
Aus Kiel. Das sind die Menschen aus Kiel. Aus Kiel. Das sind die Menschen aus Kiel.